Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und darin begrüße ich jetzt Monika Krause von der London School of Economics. Sie ist dort Professorin für Soziologie und beschäftigt sich unter anderem mit Wissenschaftstheorie und der Frage, warum das, was wir erforschen, immer wieder ähnliche Muster erkennen lässt. Guten Morgen nach London, Frau Krause.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Habe ich das jetzt zutreffend oder halbwegs zutreffend wiedergegeben? Sie wollen ergründen, warum wir durch Wissenschaft genau das wissen, was wir aktuell wissen und vielleicht auch, warum wir manches nicht wissen können, weil wir aus bestimmten Gründen immer wieder ähnliche Denk- und Forschungspfade einschlagen?
Ja, mir geht es um die Muster und auch Wiederholungen, die man erkennen kann, wenn man sich die wissenschaftliche Produktion und speziell auch die sozial- und geisteswissenschaftliche Produktion als Ganze anschaut. Und was einem da zum Beispiel auffällt, ist, dass bestimmte Forschungsobjekte wiederholt benutzt werden, um Fragestellungen zu betrachten und andere zum Beispiel nicht vorkommen.
Sie sind ja auch Soziologin und Sozialwissenschaftlerin, aber da greifen Sie erstmal auf die Biologie aus, weil daher kennen wir das am ehesten. Wenn ich jetzt mal lateinisch reden würde, Drosophila melanogaster, Danio rerio, Gallus gallus, das sind alles die lateinischen Namen von Organismen, die wir gut kennen, zum Beispiel Drosophila oder das Huhn. Warum stehen die so im Fokus? Was sind diese Organismen?
Ja, genau. In den Lebenswissenschaften gibt es diese Tradition, dass ganz explizit gesagt wird, wir suchen uns bestimmte Organismen aus und benutzen die, um dann unsere verschiedenen Befunde, die wir an verschiedenen Orten an diesem selben Tier machen, zusammenbringen zu können. Sie haben die Fruchtfliege genannt, wenn ich es auf Deutsch sagen darf. Die Maus spielt in der Krebsforschung eine wichtige Rolle, das Frettchen in der Virusforschung und so weiter. Und in diesen Lebenswissenschaften sind das ganz explizite Konventionen, dass man sich eben konzentrieren soll, um dann kollektiv bestimmte Vorteile davon zu haben, dass wir alle Daten zum selben Tier sammeln. In anderen Disziplinen sind diese Konventionen weniger formalisiert, weniger explizit, aber auch dort konzentrieren sich die Forscher auf bestimmte Objekte, also auf bestimmte Städte zum Beispiel. Historisch war da Berlin und Paris wichtig, dann aber auch vor allem Chicago. Wenn wir uns um Revolutionen kümmern, geht es zentral um die Französische Revolution, auch um bestimmte lateinamerikanische Revolutionen, die in den 70er Jahren wichtig waren, aber nicht um alle Fälle und nicht um alle Fälle gleichmäßig.
Das heißt, diese Modellorganismen, also wenn wir biologisch sind oder was Sie das nennen, privilegierte materielle Forschungsobjekte wie eine Stadt Chicago, über die wissen wir sehr viel und übertragen und wenden dann an, was wir da erfahren haben, in Analogieschlüssen oder wie auch immer auf andere Wissenserkenntnisinteressen?
Ja, diese privilegierten Fälle prägen das Konzept. Und ich glaube, wir tragen Annahmen, die von bestimmten Fällen kommen, mit, wenn wir einfach auch nur Wörter benutzen wie Stadt. Da denken wir an große, wachsende Städte. Und wir wissen recht wenig zum Beispiel über mittelgroße afrikanische Städte, obwohl die meisten Stadtbewohner in Afrika in solchen mittelgroßen Städten leben.
Sie entwickeln dann Denkstrukturen. Sie sagen, es gibt eine Abdeckungslogik in der Wissenschaft, eine Anwendungslogik und eine Logik der Repräsentativität. Können Sie das mal erklären, was Sie damit meinen?
Ja, die zugrunde liegende Frage ist, wie suchen Forschende ihre Forschungsobjekte aus? Wenn wir das auf Forschungsgebiete beziehen und auf Gruppen von Forschern, hat das eben auch soziale Gründe, die man mit sozialen Faktoren erklären kann. Und das folgt in bestimmten Feldern bestimmten Logiken. Und in bestimmten Feldern gibt es eben diese Logik der Modellsysteme oder der Modellfälle, wo Fälle wichtig sind und erforscht werden sollen, weil sie vorher schon oft erforscht worden sind. Das finden wir in den Lebenswissenschaften. Auch in der Literaturwissenschaft gibt es ja die literarischen Kanons, die bestimmte Objekte als besonders beachtenswert herausstellen. Und in der Soziologie. Also wir konzentrieren uns auf bestimmte Objekte, weil wir uns auch in der Vergangenheit schon auf diese Objekte konzentriert haben. Und im Unterschied dazu steht die Abdeckungslogik. Die finden wir vor allem in Disziplinen, die eine Art Feldbegriff haben. Zum Beispiel in der Feldbiologie und in der Sozialanthropologie, wo man Fälle als erforschenswert herausstellt, weil sie vorher noch nicht erforscht wurden oder weil sie vernachlässigt wurden.
Also man will das ganze Feld letztlich abdecken. Daher kommt dieser Begriff.
Genau.
Nun haben Sie vorhin soziale Faktoren ins Spiel gebracht, die auch Wissenschaftler implizit und oft unreflektiert verwenden. Und steht da so ein Satz bei Ihnen wie: Historiker verraten im informellen Gespräch, dass sich manche Archive an schöneren Orten als an anderen nicht so schönen Orten befinden.
Ja, es ist doch spannend, wie Wissenschaft auch von wissenschaftsexternen Faktoren geprägt wird. Und nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Wissen, was daraus resultiert. Und es spielen eben nicht nur so große Faktoren eine Rolle wie ideologische Orientierungen, wo die auch vielleicht eine Rolle spielen, sondern es gibt auch kleine Verbindungen zwischen den nicht wissenschaftlichen sozialen Realitäten, den Menschen, die sich in der Wissenschaft engagieren, und dem Wissen, das produziert wird. Da spielen ganz praktische Fragen eine Rolle und da spielen auch verschiedene Interessengruppen eine Rolle. In der Geschichtswissenschaft gibt es ja viele Verbindungen auch mit Amateuren, die sich eben für die Geschichte ihrer Profession oder die Geschichte ihres speziellen Ortes oder ihrer Region interessieren und die da auch Impulse geben und das Wissen dann prägen.
Nun schreiben Sie, und das ist ein relativ großer Teil, dass es klar ist, dass Wissen in zahlreichen Disziplinen auch von gesponserten Ansätzen geprägt wird. Also das aus der Sport bekannte Konzept des Sponsorings, es fließt mehr Geld in eine Mannschaft als zum Beispiel eine andere, das würde auch die Wissenschaft prägen. Was meinen Sie mit der Übertragung dieses Sponsoring-Begriffs?
Was mir an dem Sponsorship-Begriff gefällt, ist, dass er eben, glaube ich, diese kleinen Verbindungen zwischen den Faktoren außerhalb der Wissenschaft und den wissenschaftlichen Praktiken in den Fokus bringt. Im Sport bringt Sponsoring Geld in das System und spielt natürlich eine Rolle, aber wir erwarten immer noch, dass die Mannschaften unabhängig davon agieren. Und das scheint mir etwas auszudrücken, was ich so auch für die Wissenschaften beobachten kann. Da gibt es natürlich die großen Faktoren, also es prägen durchaus auch außenpolitische Interessen die Forschungsagenten von Sozialwissenschaftlern und Historikern, aber eben auch die Fürspracheversuche von Minderheiten, von sozialen Gruppen, von Fans, die über ihre Autoren Forschung sehen wollen und so weiter.
Das heißt, Sponsoring ist nicht unbedingt nur Geld, das hinfließt, sondern auch Aufmerksamkeit, Unterstützung und so weiter.
Ich glaube, es ist interessant, sich die Vielzahl der Ressourcen anzuschauen, die Wissen beeinflussen können. Und eine wichtige Ressource ist Zugang. Also wenn Daten zur Verfügung gestellt werden, wenn zum Beispiel eine große Firma Ethnographen Zugang gewährt, weil sie sich davon auch positive Aufmerksamkeit zum Beispiel als Modellfall der Innovation versprechen, ist das auch eine Form von Sponsoring und prägt das Wissen auf subtile Arten, die man genauer beobachten kann.
Nun haben Sie in Ihrem Buch zum Schluss jedes Kapitels zwei Kategorien, nämlich wovon wir mehr brauchen und wovon wir genug haben in der Wissenschaft. Und es gibt einmal auf einer Seite den Satz, wovon wir mehr brauchen, Studien verbotener Fälle. Was bitte sind denn in der Wissenschaft verbotene Fälle?
Ja, wenn wir uns überlegen, dass eben Zugang zu Daten so ein wichtiger Faktor des Sponsoring ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Versuche, diesen Zugang sehr schwierig zu machen. Es gibt zum Beispiel in der Literaturwissenschaft Erben, die es sehr schwer machen, Forschung zu betreiben. Ich glaube, James Joyce und Sylvia Plath sind dafür Beispiele. Und es gibt einen Literaturwissenschaftler, Louis Zukowski, von dem Sie vielleicht deswegen noch nicht gehört haben, weil sein Erbe lautstark ankündigt, dass er alle Leute verklagen wird, die zu diesem Schriftsteller arbeiten und den auch nur zitieren in ihren Forschungsarbeiten. Der scheint also mit einem sehr starken Veto und einem auch drohungsmächtigen Veto belegter Autor zu sein. In der Organisationsforschung ist es sehr schwierig, Zugang zu bekommen zu den großen Medienfirmen, Google, Apple, Amazon, Spotify. In der Soziologie ist es ein klassisches Thema, sich kulturelle Gatekeeper anzuschauen, also die Menschen, die beruflich über die Geschmäcker anderer mitentscheiden können. Historisch haben Ethnographen in Medienorganisationen viel Forschung gemacht und das ist jetzt sehr viel schwieriger geworden.
Also Google sozusagen als verbotene Stadt der Forschung. Vielen Dank, Monika Krause. Wir sprachen über Ihr Buch von Mäusen, Menschen und Revolutionen, Modellfälle in der Sozialforschung. Da es zuerst auf Englisch erschienen ist, wurde es übersetzt von Stefan Gebauer. Erschienen ist es in der Hamburger Edition, 260 Seiten, 35 €, ab Montag im Buchhandel.